Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen beim Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute hören Sie die erste von drei Folgen, die bei der diesjährigen Sommerakademie Koordinaten Europas im St. Wenceslaus-Stift in Jauernick bei Görlitz entstanden sind. Über 30 meist junge Menschen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum sind nach Ostsachsen ins Dreiländereck zu Polen und Tschechien gekommen, um sich in Seminaren, Vorträgen, Zeitzeugengesprächen und Exkursionen mit den Themen Freiheit, Widerstand und Menschenwürde zu beschäftigen. Einige der jungen Leute haben diese Sommerakademie mit einem Podcast-Workshop begleitet. Heute und in den kommenden beiden Wochen hören Sie hier bei uns nach und nach die spannenden Ergebnisse dieses Workshops. Heute steht das Thema Widerstand im Mittelpunkt. Die ganze Sommerakademie über waren Zeitzeugen zu Gast, die über ihr Leben, ihren Widerstand oder ihre Beschäftigung mit dem Thema berichtet haben. Und eines der Podcast-Workshop-Teams hat dabei besonders die Frage gereizt: Kann man den Mut zum Widerstand erlernen oder ihn anderen beibringen? Dieses Team lernen Sie jetzt kennen.
Ja, ich heiße Hanna Olbrich und ich komme aus Oberursel bei Frankfurt am Main.
Und ich bin Pauline Krause und ich komme aus Dresden. Wir haben uns vorgenommen, verschiedene Zeitzeugen zu interviewen und sie zu hinterfragen, was waren denn ihre emotionalen Hintergründe, in den Widerstand zu gehen.
Zeitzeugen eigentlich der Zeit, in dem der eiserne Vorhang Europa geteilt hat, also in der Zeit der DDR, aber auch in anderen Ostblockstaaten, die quasi aktiv den Widerstand auch selber mitgestaltet haben oder das doch auch erlebt haben.
Was uns vor allem wichtig ist, ist herauszufinden, wie kann man denn heute junge Menschen für den Widerstand begeistern und welche Tipps und Tricks würden diese Personen uns heute an die Hand geben, um in den Widerstand zu gehen.
Jetzt hören Sie also die Gespräche, die Hanna und Pauline zu ihrem Thema geführt haben. Zuerst mit Harald Brettschneider. Der evangelische Pfarrer war eine wichtige Persönlichkeit der Friedens-, Umweltschutz- und Menschenrechtsbewegung in der DDR. Auf ihn geht zum Beispiel das berühmte Schwerter zu Pflugscharen-Logo zurück. Brettschneider ist unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. In Jauernick schilderte er den Sommerakademie-Teilnehmerinnen und Teilnehmern anschaulich, wie das damals war mit der Bürgerbewegung und der friedlichen Revolution. Hanna und Pauline haben ihn danach in einer Kaffeepause befragt. Sie werden es hören, hin und wieder pustet mal der Wind, die Gespräche wurden im Freien aufgenommen und deswegen rappelt es hin und wieder auch ein wenig. Danke für Ihre Nachsicht. Jetzt also das Gespräch mit Harald Brettschneider bei der Sommerakademie 2021 in Jauernick.
Ich sitze hier mit Harald Brettschneider, der evangelischer Pfarrer ist und in der jungen Gemeinde in der DDR aktiv war und auch Initiator der Montagsgebete in Leipzig und dann auch an der friedlichen Revolution beteiligt war. Ich möchte Sie fragen, direkt mal zu Beginn, wie kann man jungen Menschen denn einen kritischen Blick auf Gesellschaft vermitteln und sie vielleicht auch zum Widerstand anregen?
Also zunächst ist es so, dass das Vermitteln von kritischen Blicken nur dadurch gelingt, dass man selbst einen kritischen Blick hat und den jungen Leuten zugesteht, dass sie ihrerseits auch mit kritischen Blicken ausgestattet sind. Also unsere Augen und unsere Herzen reagieren auf die Situation, in der wir leben, indem es immer auch einen kritischen Blick gibt. Und diesen kritischen Blick zu verstärken, das war eines meiner Ziele. Also nicht diesen kritischen Blick einzupflanzen, denn er war schon da. Die jungen Leute haben mir gesagt, in der DDR wird in jeder Nachrichtensendung von der großen, bedeutenden friedenspolitischen Absicht der DDR gesprochen. Und sie erlebten ein Land, in dem in der Entwicklung von der Gründung der NVA 1956 bis hin 1989 das gesamte Leben militarisiert war. Die Frage der Soldaten, der Wehrpflicht war die eine Entwicklung. Die Fragen der Offizierslaufbahn von Diplom-Ingenieuren war so ein Zeitpunkt. Die Frauen als Soldaten war ein Punkt. Ich habe vorhin berichtet von dem patriotischen Spielzeug, das die Kinder plötzlich wieder anfangen konnten und sollten, mit dem kleinen Soldaten zu spielen, mit Kriegstechnik sozusagen konfrontiert wurden. Und die zunehmende, unter Druck geschehende Zwangsentwicklung, dass Jugendliche eigentlich zugestehen sollten, dass sie ihr Leben für die bewunderungswürdige DDR aufgeben sollten. Und das machte sie so kritisch, wie man es gar nicht selber machen konnte.
Ja, und was für Formate waren es dann, die Sie dann auch angeboten haben als Alternative vielleicht auch eben zu diesem Militarismus?
Ja, ich habe also als erstes tatsächlich diesen kritischen Blick gespürt und habe deswegen die Friedensdekade der Kirchen in der DDR initiiert, der evangelischen Kirchen in der DDR initiiert. Habe die Friedensminute initiiert, wo ich die Glocken und die Sirenen am Mittwoch, am Bußtag zusammengehen lassen wollte und wo dadurch Menschen darauf aufmerksam wurden, die Gefährlichkeit der Situation angesichts der militärischen Rüstung sich zu verinnerlichen. Ich habe mit 5 Jugendlichen in der Kreuzkirche eine Jugendveranstaltung gemacht, wo die Kreuzkirche die 6.000 oder die 4.000 Leute fasste, mit 6.000 Leuten besetzt waren, weil die Jugendlichen ein Flugblatt entwickelt hatten, in dem sie an die Zerstörung Dresdens erinnern wollten und deutlich machen wollten, wir wollen dieses Chaos und diese Zerstörung nicht wieder. Und ich habe in der ganzen Zeit die Wehrdienstverweigerer begleitet, versucht, einen Rechtsanwalt zu finden, der sie verteidigt, Gemeinden zu mobilisieren, dass sie ihre Jugendlichen, die in der NVA waren, mit Briefen und Postalischen, mit Päckchen ermutigen, dass sie die Zeit überstehen. Und schließlich habe ich seit 1987 versucht, ein Pilotprojekt Zivildienst in der DDR aufzubauen, was dann tatsächlich im Juli bzw. August 1989 gelungen ist. Da waren die ersten 50 Jugendliche Wehrdienstverweigerer als Hilfskräfte in dem Krankenhaus Friedrichstadt Dresden.
Mit 50 haben Sie da angefangen, mit 50 Leuten. Ist das dann gewachsen? Also wurde das dann so gut aufgenommen?
Das wurde so gut aufgenommen. Die DDR hat dann ein eigenes Zivildienstgesetz entwickelt, was sich deutlich liberaler gegeben hat als das Zivildienstgesetz der Bundesrepublik. Und das ist geschrieben worden nach meinem Entwurf beziehungsweise nach meiner Erarbeitung mit den Jugendlichen. Und das hat die DDR im Januar 1990 beschlossen. Und als der 3. Oktober 1990 in Gang kam, wurde das Gesetz entkräftet und das Zivildienstgesetz der Bundesrepublik eingeführt.
Empfinden Sie das oder empfanden Sie das als auch irgendwie einen Rückschritt in dem?
Das ist ein Rückschritt.
Mhm. Was war denn so die quasi der Unterschied für Sie?
Der Unterschied besteht darin, dass die Prüfungsquote für den Zivildienst in der Bundesrepublik ziemlich hart gewesen ist. Es war ja fast immer ein juristisches Verfahren, diese Prüfung. Während ich davon ausgegangen bin, dass wenn Jugendliche bereit sind, die Menschen aus der Kacke zu holen, die also in den Altenpflegeheimen liegen und keinen Menschen haben, der sie betreut, dann ist das eigentlich Lebensprüfung genug. Und es gibt ja auch viele, die wären lieber zu den Soldaten gegangen, als dass sie so einen Dienst übernommen hätten. Und ein zweiter Punkt war, dass die jungen Leute, die denselben Sold bekamen wie die Soldaten, obwohl sie als Hilfskräfte im Krankenhaus wesentlich mehr verdient haben. Und die Jugendlichen haben alle 50, all das, was sie mehr verdient haben, als der Sold war, gespendet für unseren Einsatz insgesamt in Rumänien.
Also quasi auch dieser kritische Blick und hat dann dafür gesorgt, dass sie auch reflektiert haben, was bewirke ich denn hier auch?
Die haben eine ganze Rumänien-Initiative entwickelt, die ich mir nicht besser hätte ausdenken können.
Das finde ich sehr spannend, weil sie dann ja quasi sagen, man gibt so einen kleinen Schubs und dann entwickelt sich das selber und man muss quasi nur...
Das ist auch mein Ziel gewesen.
Ja. Waren das dann hauptsächlich kirchlich motivierte Jugendliche oder hat das dann auch quasi Wellen geschlagen, dass man sagen kann, dass auch andere Jugendliche, die da nicht eingebunden waren, plötzlich gemerkt haben, da gibt es auch eine Alternative?
Also das waren mehrheitlich Christen, katholische wie evangelische. Und der katholische Bischof hatte mir ja gesagt, ich soll mich um die Wehrdienstverweigerer im katholischen Bereich mit kümmern, was ja auch ein Vertrauensverhältnis beschreibt, was aber eben auch eine Konzentration des Bischofs auf die Weltkirchensituation bedeutete. Und es waren aber eben auch eine ganze Reihe Nichtchristen dabei, wobei man in den Arbeitsauffassungen es kaum unterscheiden konnte. Die waren also so, dadurch, dass sie den Wehrpass abgenommen bekommen hatten und den Einberufungsbefehl abgenommen bekommen hatten, waren die so befreit, dass sie mit ganz großem Engagement gearbeitet haben.
Und wenn es dann, als dann ja mehr auch auf schon 1989 und auf den Fall der Mauer zuging, hat sich das dann quasi auch immer mehr entwickelt? Also weil das, man hat dann ja bestimmt auch eine, oder würde ich jetzt vermuten, dass es dann auch eine Entwicklung gab von immer größerem Zuspruch, dass sich da diese kritische Geist auch immer mehr verbreitet hat. Sie haben ja auch eine große Aktion gehabt mit Aufnähern, die ja für, der Spruch hieß dann Schwerter zu Flugscharen. Das hat ja große Kreise geschlagen. Das muss ja auch irgendwie dann über diese Grenzen hinaus immer weitergegangen sein.
Also, die Schwerter zu Flugscharen waren ja das Symbol der Friedensdekade, von der ich vorhin schon sprach, die ich mal initiiert habe. Und das Symbol habe ich also tatsächlich selbst entworfen. Dann hat dann eine Grafikerin eine Reinzeichnung gemacht und wir haben das in den Friedensdekaden, in der ersten Friedensdekade als Lesezeichen und in der zweiten Friedensdekade als Aufnäher ausgegeben, über 100.000 Stück jeweils. Das hatte solche anstückende Wirkung, dass mir, als die alle verbraucht waren, diese Aufnäher, mir 50 Westmark geboten worden sind, damit ich denen in der DDR einen solchen Aufnäher geben konnte. Das ist also unvorstellbar. Aber dieser Aufnäher selber hat tatsächlich zu einem geistigen Wandel dahingehend geführt, dass in der gegenwärtig hochmilitarisierten Situation mit Gewalt nichts mehr zu machen ist, weil diese Gewalt fast immer ansteckend neue Gewalt auslösen würde. Und dieser Trend zur Gewaltlosigkeit, der hat nicht bloß in der DDR gewirkt, der hat sogar in Europa gewirkt, ja bis nach Südafrika. Ich habe also einen nigerianischen Freund, George Togba, der seinerseits aus den Patronenhülsen, die er als ehemaliger Kindersoldat verschossen hatte und die nicht getroffen hatten, hat er Kreuze gebaut. Da ist dieses Zeichen des Patronenkreuzes entstanden. Also das ist wirklich eine weltweite Entwicklung gewesen, die natürlich nicht alle militärische Entwicklung beendet hat, aber die zumindest einen Impuls gesetzt hat, dass ein neues Denken sich eingesetzt hat und dass das nicht bloß von Gorbatschow gekommen ist.
Was war Ihre ganz persönliche Motivation? Warum haben Sie so in der Form Widerstand geleistet, wie Sie es getan haben, gegen Militarismus, gegen ein autoritäres Regime?
Ja, das hat mehrere Ursachen. Erstens hat mich meine Mutter aus einem zerbombten Haus in Dresden am 13. Februar 1945 herausgezogen. Zweitens habe ich erlebt, wie die russischen Panzer in der antifaschistischen Sowjetzone in mein Haus gefahren sind und das Kanonenrohr mir entgegenguckte, als ich den Schulranzen aufsaß. Und dann der Lehrer, der da gesehen hat, was mein Banknachbar gemalt hat, dieses zerrissen hat und uns aufstehen ließ und schwören, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich erlebt, wie ich als Abiturient von meinem Schuldirektor in einer neuen Situation genötigt worden bin, doch freiwillig mich länger zum Offizier oder zu einem Zeitsoldaten zu verpflichten, was ich einfach angesichts meiner Geschichte nicht konnte. Und was dazu führte, dass ich also den Studienplatz nicht gekriegt habe, den ich wollte. Ich wollte Architekt werden. Dass Gott das Ganze ganz anders geführt hat und aus mir einen vielleicht doch ganz brauchbaren Pastor gemacht hat, sei hier kurz angefügt.
Ja, und aber wieso, wie kann man das dann aufrechthalten, wenn so eine ganze Gesellschaft oder nicht eine ganze, aber viele Leute noch aus diesem Nie wieder Krieg kippen in ein Wir verteidigen mit der Waffe in der Hand die DDR. Wie kann man da dazu weiterhin stehen? Das, was man als Kind mal geschworen oder sich zu einer Überzeugung angelernt hat oder erzogen bekommen hat.
Ja, unterdessen war ja zum Beispiel die Atombombe in Hiroshima und in Nagasaki gezündet worden. Und die verheerenden Folgen dieser militärischen Entwicklung, aber auch die weltweite militärische Bedrohung durch jeweilige Machthaber, die haben mich veranlasst, bei meinem kindlichen Glauben zu bleiben.
Und was hat Ihnen die Kraft gegeben, das dann auch fortzuführen?
Für mich spielt das Kreuz Jesu Christi eine ganz große Rolle, weil er sozusagen den Himmel geerdet, also Mensch geworden, geerdet hat, also Mensch geworden ist, und weil er die Schuld von Menschen auf sich genommen hat und getilgt hat und sozusagen für die Menschen, die an ihn glauben, zum Fürsprecher für den Himmel werden will. Dieser Christus hat mein Rückgrat stabilisiert und mir Mut zur Zivilcourage gegeben.
Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch.
Gerne.
Es hat mich gefreut.
Soweit das Gartengespräch mit Pfarrer Harald Brettschneider während der Sommerakademie im August in Jauernig. Der zweite Gesprächspartner von Hanna und Paulin war Dr. Tomáš Havel. Der 1978 geborene Priester und Ordensmann aus Tschechien arbeitet unter anderem als Religionspädagoge. In Jauernig, bei den Koordinaten Europas, hat er vom Widerstand und der Arbeit der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei berichtet, die auch zum Wechsel vom Realsozialismus hin zur Demokratie im Lande beitrug. Die Ereignisse in der Tschechoslowakei Ende 1989 sind als samtene Revolution in die Geschichtsbücher eingegangen. Nun kommt er selbst im Gespräch mit Hanna und Paulin zu Wort.
Ich sitze hier mit Tomáš Havel, Dozent für Religionspädagogik in Budweis in Tschechien und auch katholischer Priester in Tschechien. Und Sie bringen uns heute ein bisschen die tschechische Perspektive mal mit auf den Ostblock und auch auf die Wende und den Widerstand währenddessen. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, warum die Menschen, mit denen Sie sich auseinandergesetzt haben, die Sie auch selber kannten, denn in den Widerstand gegangen sind. Was war da die Motivation dahinter?
Na, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich muss zu dem Widerstand zunächst vorausschieben, dass eigentlich der einzige Widerstand, der ich geleistet hatte, war zu der Zeit der Wende. Da war ich ja in der Pubertät meinen Eltern gegenüber. Und ich muss also wirklich bewundern die Mitbrüder oder die Menschen, die einen wirklichen Widerstand geleistet haben, eigentlich dann in meinem Alter, aber vor einigen Jahrzehnten vorher. Und ich denke, die haben sich das überhaupt nicht geplant. Die sind einfach in die Situation gestellt worden, weil sich die politischen Umstände so entwickelten. Und dann war natürlich die Frage für jeden von ihm, glaube ich, wie sie jetzt weiter ihren Leben gestalten werden unter diesen schweren Umständen. Und wir können heute mit dem Abstand sehen, ob es gelungen ist oder nicht. Und bei diesen Mitbrüdern, also das war der Peter Ondok oder Martin Wiech oder Julian Veškrna, kann man schon sagen, da ist schon etwas gelungen.
Also die hatten dann auch keine Alternative. Haben die das so empfunden, dass es quasi, es gab nur diesen einen Weg, nämlich dass man dann sich auch bekennen musste dazu, dass was man glaubt oder was man für richtig hält? Weil man hätte ja bestimmt auch einfach ich weiß nicht, ob es möglich wäre, hätte man dem entgehen können oder war das für die so ein innerer Drang, das dann auch zu machen, wirklich?
Ja, ich denke, am Anfang war schon einmal ihre persönliche Entscheidung, Priester zu werden, als Ordensmänner zu leben. Und dann waren die einfach diesen Entscheidung treu geblieben. Mhm. Und die waren immer wieder auch, denen war es immer wieder möglich, weil die oft von der Staatspolizei verhört worden sind, zu sagen, ja, ich unterschreibe jetzt mal die Zusammenarbeit und dann geht's mir besser. Aber das haben die einfach nicht gemacht. Und ja, das ist, denke ich, ein starkes Zeugnis für heute auch.
Also war es schon Widerstand, überhaupt zu sagen, ich bleibe bei der katholischen Kirche und ich werde Priester?
Nein, das glaube ich nicht, weil die Zeit der Entscheidung war es noch frei. Okay, aber also ich bleibe dann in meinem Dienst und ich suche die Wege, wie ich auch Priester werden kann, auch wenn das jetzt nicht möglich war. Und die konnten dann nur im Untergrund oder als geheim als Priester wirken. Ja, und die haben wahrscheinlich eine große Kreativität dann auch entwickeln müssen. Das sollten wir eigentlich immer, auch heute, kreativ sein.
Wie sah diese Kreativität aus? Also was haben die sich da einfallen lassen, um weiterzumachen?
Man musste zum Beispiel ja überlegen, dass wenn ein Gottesdienst mit jungen Menschen feiern möchte, dass man irgendwo in den Wald geht und da einen Ort findet, wo dann niemand kommt. Oder ich weiß nicht, die haben Verschiedenes oder waren Kurse organisiert. Ein Mitbruder, der hat Esperanto-Kurse, Sommerkurse organisiert, aber es war eigentlich christlich-religiöse Wochen dann für die Teilnehmer und halt Verschiedenes mehr.
Sie hatten das gestern bei uns hier in der Akademie schon mal angesprochen, aber das wissen jetzt ja die Hörer quasi oder die HörerInnen, die das jetzt hören, nicht. Auch im Gefängnis dann saßen ja teilweise Priester und auch die katholische Elite. Wie sind die denn damit umgegangen, jetzt während dieser Zeit auch inhaftiert zu sein?
Ich kann mir nur auf das beziehen, was ich erzählt gehört habe und was der Peter Ondok dann auch in seinem Buch, wo er sich erinnert auf diese Zeit, schreibt. Und ja, ich kann schon sagen, dass seine Draufsicht und seine Reflexion dieser Zeit war schon mit einem gesunden Abstand und er hat das schon sehr gut abarbeitet, denke ich, diese ganzen Erlebnisse dort, weil das musste auch sehr hart sein. Und er hat das mit einem humorvollen Art und Weise erzählt, wo sie dann auch zum Beispiel er mit anderen gleichgesinnten Kollegen überlegt haben, wie sie wahrscheinlich noch ein bisschen auch der Trübsinn da von den Mithäftlingen abnehmen können. Und so haben sie zum Beispiel so zwei Figuren gebastelt und haben dann so Theaterstücke mit lustigen Gesprächen zwischen, einmal war der eine Generalvikar und der andere sein Sekretär oder ein anderer Mal war der Professor und sein Assistent. Aber die Gespräche waren immer bezogen auch auf die aktuelle Situation, auf das, was halt so in dem Gefängnis auch abgelaufen ist. Und dadurch, denke ich, war das schon auch ein bisschen Therapie für die andere, auch etwas loszuwerden von dem, was sonst eine Gruppe von Menschen, die gedrängt ist, zusammen zu sein und jede war anders. Und ja, und solche Ideen haben wahrscheinlich die schwere Zeit etwas erleichtert, nicht nur für die, weil die auch ein bisschen kreativ dadurch sein konnten, aber auch für die anderen.
Ich finde das sehr spannend, so dass man auch im Gefängnis quasi noch auf sich so ausdrücken konnte, weil ich weiß nicht, meine Vorstellung ist auch ganz stark, dass das dann gar nicht so sehr möglich war, im Gefängnis auch sowas zu machen, aber das finde ich irgendwie sehr...
Ja, es waren ja natürlich keine Kulturabende, es war so ja, okay. Bei der Arbeit oder halt irgendwie nebenbei gemacht worden. Nicht jetzt, dass da dafür jetzt offiziell Raum zur Verfügung stand.
Also ich finde das ganz spannend mit dem Humor, dass das eher so ein großes Thema auch dann ist, weil man muss das ja auch irgendwie bewältigen. Im Widerstand zu sein ist ja wahrscheinlich nicht, also nicht nur wahrscheinlich, ist ja nicht einfach. Und dass man dann da irgendwie seine Kraft auch behält und vielleicht auch so eine gewisse innere Freiheit, also empfinde ich so, dass sie dadurch auch
ja, das sich würde ich so haben. Meinen, dass, ja. Dass der Humor schon ein wichtiger Schlüssel war, um sich diese innere Freiheit auch nicht nehmen zu lassen.
Jetzt lernen Sie ja momentan Religionspädagogik. Heutzutage ist ja auch immer wieder die Frage, wie kann man jungen Leuten denn vermitteln, was bedeutet Widerstand und auch wie kann man Widerstand leisten oder auch generell kritisch sein? Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht, wie man das gerade auch in Verknüpfung jetzt mit Religion macht und auch gerade ja eben als Pädagoge dann auch noch?
Ja, Widerstand, ich weiß nicht, ob das jetzt auf Deutsch so wortwörtlich ist, aber ich muss halt die Mut haben, widerstehen, ne? Sich zu stellen gegenüber etwas, was mir angeht. Und das war natürlich zu der Zeit vor der Wende ganz anders. Aber ich meine nur auf den Widerstand, ich habe es ja die Pubertät erwähnt, wird man erst reif oder erwachsen. Und man muss schon die Mut haben, einigen von dem, was einen angeht, auch wiederzustehen. Und es kann eine Begegnung mit jemandem, der mir einfach fremd ist oder der mich beunruhigt, oder es kann etwas sein, wo ich mich ein bisschen anstrengen muss, halt mich selber zu überwinden. Es kann Verschiedenes sein, wo ich wirklich was widerstehen muss und nicht so verfaulen in der Bequemlichkeit, die sonst sehr bedrohend ist und wo man eigentlich dann nichts lernt. Ne? In den pädagogischen Prozessen würde ich das meinen, es ist immer dort, wo man sich eine Frage stellt oder wo man mit einer Frage konfrontiert wird, die ihm nicht in Ruhe lässt, und ich muss da irgendwie kreativ sein und mal nach Antworten suchen und versuchen, ob es die dann doch auch plausibel sind oder neue Wege finden. Und so lernt man dann auch. Und ich denke, für viele Menschen jetzt zum Beispiel in Tschechien sind es auch die Fragen, die mit Religiosität zusammenhängen, etwas, wo man halt mit neuen Themen und mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Und die größte Aufgabe ist, dass wir dann, jetzt spreche ich für mich, dass ich das dann auch so schaffen kann, dass wirklich die religiösen Themen auch wirklich zum Frage werden. Und es ist dann, denke ich, die große Kunst, wie man dann auch die Religionspädagogik betreibt, damit durch die Art und Weise, wie die Fragen erweckt werden, dann die andere auch an den Fragen, denen sie dann irgendwie widerstehen, lernen können.
Und klappt das? Also es ist ja, Tschechien ist ja sehr atheistisch geprägt. Also haben Sie da Erfahrungen mit Jugendlichen, wo es geklappt hat, so einfach zu diesen Fragen über Religion zu kommen?
Ich glaube, das ist tief in den Menschen drinnen. Das erste Problem ist, dass sie natürlich jetzt nicht die Wörter da für diese Bedürfnisse oder für diese Seite ihren Menschseins haben, weil sie nicht die religiöse oder das christliche Vokabular benutzen können. Und das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, das Entscheidende ist dann, dass das eine gute Beziehung bedarf. Wenn die Beziehung da aufgebaut ist, wo man ja, wirklich...
Nochmal zu Gott jetzt die Beziehung?
Nein, oder zwischen den Menschen.
Zwischen den Menschen, okay. Mhm.
Also zum Beispiel zwischen mir und jemanden anderen, denn dann natürlich dann durch die Beziehung eher bereit wahrscheinlich ist, dann auch für wahr zu halten, das, was ich ihm dann sage, wenn das eine Vertrauensbeziehung dann ist. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann kann sowas gelingen.
Also zum einen quasi, dass man dann sich einfach austauscht. Ich glaube, das merkt man ja auch bei vielen Jugendprogrammen oder auch jetzt unter Studierenden, dass sobald man irgendwie dann ins Ausland geht oder miteinander redet, es macht vieles einfacher, glaube ich, und schafft eben dieses Verständnis, was dann bestimmt auch in einer gewissen Weise befreiend ist, wenn man dann mal so lernt, worüber kann ich eigentlich noch sprechen? Gerade das mit einem die Worte fehlen, finde ich ganz interessant, auch mal über seine religiösen Gefühle so zu reden. Das ist nicht einfach, wenn man nicht weiß, wie.
Ja, das ist schon, da kann man schon so ein bisschen gerade in dem Gespräch sich unterstützen und immer wieder halt versuchen, ist das so, meinst du das so, könnte das so sein, verstehe ich das so richtig, dass man so langsam auf dem Weg sich gemeinsam macht. Und ich würde jetzt sagen, nicht um dann einmal jemanden zur Taufe zu bringen, sondern als Dienst an ihm. Ich sehe es da wirklich pädagogisch und nicht irgendwie...
Es geht ja um Widerstand und was für eine Haltung man da vielleicht braucht. Mhm. Also würden Sie quasi jetzt sagen, um Widerstand leisten zu können, muss man sich Fragen stellen und man muss auch in Beziehung mit anderen Menschen treten, oder?
Sind das so ja, richtige Dinge? So würde ich das sagen, ja. Damit dann letztendlich auf dem Widerstand jemand, der sich da wieder diesen Weg begebt, auch reif werden kann oder erwachsen werden kann. Mhm. Ein freier Mensch, der seine Menschenwürde auch schätzt und es auch bei den anderen so kann.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war das Gespräch mit Pfarrer Thomas Havel. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Podcast-Episode von der Sommerakademie 2021 in Jauernig, Koordinaten Europas, zu den Themenkomplexen Freiheit, Widerstand und Menschenwürde angekommen. Diese Sommerakademie war ein Projekt des Bistums Limburg und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, unter Beteiligung von zahlreichen Partnerinnen und Partnern, darunter das Katholische Forum im Land Thüringen, die Katholische Akademie im Bistum Dresden-Meißen, die Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen und natürlich der Ort des Geschehens, das St. Wenceslaus-Stift in Jauernig bei Görlitz. Nächste Woche geht es hier um die neue Rechte, ihr Auftreten und ihre Strategien. Bis dahin, machen Sie es gut.
Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.